Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Lorenz, sowie meiner Kollegin
Jasmin
und Frau
Jasmin
und Co-Autorin
Jasmin.
Ja. So, was gibt's Neues?
Gibt's was Neues? Der Nerdletter nimmt jetzt Fahrt auf. Nerdletter.de
hat er. Seit gestern hat sich die Anzahl der Beiträge verdoppelt.
Ja, es sind jetzt schon zwei.
Einen Post.
Genau, du machst es alle zwei Wochen. Bei mir gibt's wöchentlich Schreibes Naturarium. In der letzten Ausgabe ging es um eine sehr traurige Naturschutzgeschichte über das Judas Camel, also das Judas Kamel. Also wenn ihr da wissen wollt, was das ist, schreibersnaturarium.de, da findet ihr den Beitrag. Das war auch ein Beitrag für alle. Also es gibt ja eine Woche immer einen für alle, dann die nächste Woche den nur für MitgliederInnen. Und das war eine für alle. Und alle für einen. Nein.
Kann man Mitglied, muss man gar nicht gendern,
das habe ich mich oft schon gefragt. Ja, stimmt eigentlich schon. Aber ich habe das schon oft gesehen.
Kannst einfach sagen, für Fahne und für Elche. Und was noch?
Ja, Fahne und Elche.
Ja.
Und Asseln.
Asseln.
So, aber dann, es ist ja der erste Advent. Ach ja, auf unserem Instagram-Account, Bugtales, da findet ihr jetzt zum Advent einen Adventskalender für den Bugwind. Und da stellen wir jetzt wieder jeden Tag eine Wissenschaftlerin vor bis zum 24. Dezember. Und ich illustriere die Porträts, also findet ihr immer schöne Bildchen, folgt uns da gerne. Da gibt es auch manchmal so Hintergrundsachen in den Stories. Ja, ich glaube, jetzt haben wir aber alles. Jetzt steht Humboldt da und möchte jetzt unbedingt raus auf die Terrasse. Ja, Humboldt, das geht jetzt leider nicht.
Das geht jetzt leider nicht.
Den Antrag hat er zu spät gestellt.
Muss er noch 40 Minuten warten.
Ja, Humboldt, hast gehört, muss noch 40 Minuten warten jetzt, um da draußen dich hinzustellen, in die Luft zu gucken und dann wieder reinzukommen. Dann erzähl mal, genau, du legst jetzt mit einer weihnachtlichen Geschichte los, ne?
Ja.
Bisschen winterlich.
Das Thema ist schon weihnachtlich inspiriert, weil wir hatten unsere erste Weihnachtsfolge, die ich 2021 aus der Quarantäne aufgenommen habe. Da ging es auch schon um das Thema im weiteren Sinne.
Aber es ist doch die zweite Weihnachtsfolge, wir haben doch 2020 mit dem Podcast angefangen.
Richtig. Ja, macht ja auch Sinn, weil 2021 zu Weihnachten war ich ja schon in Deutschland.
Sagen, ja.
Und da gab es auch keine Quarantäne mehr. Nee,
da waren
genau.
Wir zusammen
also 2020, genau. Und ich habe die Folge genannt, so wie die aktuelle Torhymne der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren losgeht. Kennst du die zufälligerweise? Die wurde ja jetzt quasi gewählt, glaube ich, von den Fans.
Ich kenne sie bestimmt, ich krieg's nur gerade nicht.
Ja, also es geht immer los und wenn ich die ersten zwei Worte sage, dann kannst du wahrscheinlich mitsummen. Völlig losgelöst.
Ja, ach so, ja, klar, immer bei der EM, genau. Ja. Das habe ich vergessen, aber irgendjemand hat die noch, glaube ich, oder? Hat die nicht noch jemand? Irgendeine Mannschaft? Ja, egal.
Ach so, eine Vereinsmannschaft oder so?
Ja, dachte ich. Weiß ich nicht. Egal, genau. Ja, das habe ich, da hatte ich während der EM dauernd einen Ohrwurm.
Ja. Mir ist jetzt letzte Woche, als St. Pauli gegen Gladbach gespielt hat, ist mir aufgefallen, dass also sowohl Borussia Mönchengladbach als auch der Hamburger Sportverein als Torhymne dieses Scooter-Lied haben.
Ja, stimmt, ja. Hat es erzählt.
Ja. Naja, gut. Völlig losgelöst von der Erde. Obwohl das Ganze ja von unserem belebten Planeten entfernt ist, gibt es also auch im Weltraum Leben. Also mindestens mal, wenn Menschen dahin fliegen. Und dann ist aber natürlich die Frage, wie wirkt sich der Weltraum und alle Eigenschaften, die der so hat, wie wirkt sich das eigentlich auf die Biologie von Organismen aus?
Mhm.
Und nachdem wir sozusagen unsere erste Weihnachtsfolge über so Astrobiologie aufgenommen hatten, gab es nämlich eine große Mission, eine Weltraummission, die hauptsächlich dazu diente, obwohl sie nur knapp drei Tage ging, Daten zu sammeln, um genau diese Frage zu beantworten. Also wie funktioniert eigentlich das Leben im Weltall oder welche Auswirkungen können eigentlich so Weltraumreisen auf die Biologie haben?
Ist es die Reise, wo die Bärtierchen alle umgefallen sind?
Nee, eben nicht, weil die gab es ja vorher auch schon.
Ja, genau. Und da gab es noch eine mit Flechten.
Ja. Also schon Jahre vorher gab es immer mal so, konnte man sich immer mal bewerben, dass man, wenn eine Rakete zur ISS quasi geschickt wurde, dass man da quasi so einen kleinen Würfel hatte, wo man irgendwas reintun kann, zum Beispiel eine Zelllinie oder so. Und die ist dann quasi einmal mit hochgeflogen und wieder mit runter oder so. Und dann konnte man die halt irgendwie vorher vermessen und nachher vermessen. Oder eine Zelllinie, die quasi mit zur ISS geflogen ist, vergleichen mit einer, die die ganze Zeit zur selben Zeit auf der Erde war. Aber diesmal gab es eben diese Mission, die also dazu gedient hat, enorme Datenmengen zu generieren. Also, und auch mit dem Anspruch, dass alle diese Daten, die auf dieser Mission erzeugt werden, dass die letzten Endes frei zugänglich gemacht werden. Das stimmt noch nicht in Gänze, werden wir gleich noch sehen. Und das war aber, also wurde natürlich irgendwie die NASA war da so die größte Institution, aber mehr als 100 Institutionen aus mehr als 2 Dutzend Ländern haben sich daran beteiligt. Also war ein riesiges Ding. Und die Mission, von der ich rede, ist auch keine Regierungsmission irgendwie gewesen, also von der NASA oder der ESA, also der Europäischen Raumfahrtagentur, sondern von SpaceX. Und die trug den Titel Inspiration 4, also Inspiration 4, die Mission. Und
Achso, ich dachte vor, so wie für etwas.
Okay, also vielleicht
Inspiration 4 quasi.
Genau, ja. Ich weiß nicht, ob es vorher schon 3 Versuche gab oder so, aber die fand statt vom 15. bis zum 18. September 2021. Und dann hat es nochmal bis zum Juni diesen Jahres gedauert, also 2024. Da hat dann die Nature Group in allen möglichen ihren Journalen, also die größten Artikel sind bei Nature erschienen, aber auch welche bei Nature Microbiology zum Beispiel, Nature Communications und so, aus den Daten, die bei dieser Mission generiert wurden, wurden dann 44 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die sich mit allen möglichen Aspekten quasi beschäftigen. Wie sich quasi so Weltraumtourismus in Anführungszeichen auf die Biologie auswirken kann. Und was das Besondere an dieser Mission war, war nicht nur, dass sie eben sozusagen durch ein privates Unternehmen quasi initiiert wurde, sondern auch, dass die Crew die in so einer Falcon 9 Rakete da hochgeflogen ist oder hochgeschossen wurde. In dem Raumschiff gab es nur Platz für 4 Leute und die Crew, das waren alles Amateure. War also kein professioneller Astronaut dabei. Und federführend war bei dem Ganzen der Milliardär Jared Isaacman.
Isaacman,
ja. Und der ist also Milliardär, der hat aber auch eine Kampfpilotenausbildung. Und deswegen hat der auch das Ding geflogen. Und weil der Milliardär ist, hat der sich eben alle 4 Plätze quasi gekauft und hat die anderen 3 dann noch quasi verschenkt.
Okay.
Also der hat das natürlich nicht nur...
Ich glaube, ich habe dazu was gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ja. Es ist cool, dass du es machst.
Ja. Also der ist selber so ein bisschen wild drauf, also er gilt auch als Abenteurer und so.
Was? Milliardäre, die, er kann nur froh sein, dass er keinen Trip nach unten gebucht hat, weißt du, mit dem, wie hieß das Ding, es hieß auch Titanic oder so. Na, dieses, die Titan.
Was da passiert?
Ja, das U-Boot, das explodiert ist. Ach so, von dem Milliardär, ja. Da war auch Milliardäre und
stimmt.
So. Diesem, ja.
Stimmt, ja. Ja, und was mir da auch wieder einfällt, als ich in Israel war, hatten wir in dem Haus, wo ich gewohnt habe, wo ich als letztes gewohnt habe, im Hochhaus, gab es im Erdgeschoss, gab es so einen Gemeinschaftsraum und da gab es auch so eine Bücherwand. Und da standen immer Bücher drin. Es waren viele englische Bücher, hebräische Bücher, aber auch ein paar in anderen Sprachen. Und da stand unter anderem ein deutsches Buch, nämlich von Frank Schätzing, Limit. Und das habe ich dann, hat irgendwie 1000 Seiten oder so, und ich habe das dann angefangen zu lesen und ich fand das auch irgendwie spannend. Und da geht es ja auch um so eine Weltraummission, wo so alle möglichen reichen Leute quasi in Weltraum fliegen und so. Und das war halt damals so Science Fiction. Und das spielt aber auch, habe ich jetzt letztens gesehen, spielt, glaube ich, im Jahr 2024 tatsächlich. Ach. Also ich glaube, der hat das irgendwie in den späten 90ern oder so geschrieben und hat dann halt gedacht, dass also dann 30 Jahre später wirklich dieser Weltraumtourismus und also da geht es ja noch um viel mehr, geht es ja um Ressourcengewinn.
Hast du das gelesen, als wir uns, da kannten wir es schon, oder? Irgendwie
Ja, genau, ich habe das da mal angefangen, dann wieder, ich hatte so eine On-Off-Beziehung mit dem Buch, ich habe es nie fertig gelesen. Und was mich auch so ein bisschen stört, es gibt ja jetzt das Hörbuch auch auf Libby quasi, also in
Bibliothek.
Genau, in der Bibliothek. Aber das ist halt gekürzt.
Ah.
Und ich finde das dann immer irgendwie so ein bisschen blöd.
Ja, ich mag das auch nicht. Ich fühle mich dann immer so, es fühlt sich nicht gut an für mich. Lese ich auch nicht und höre ich auch nicht so gekürzte Fassungen. Da fällt mir ein, von Frank Schätzing habe ich ja Der Schwarm angefangen. Mhm. Ich bin ja so über die Serie so hergezogen, aber boy, ist das Buch auch schlecht gealtert, ey. Also wirklich, man kann ja mit keiner Frau normal umgehen da. Die wird immer sofort sexualisiert.
Ja.
Das ist absolut, also man kann keine Frau einfach so als Wissenschaftlerin in dem Buch akzeptieren. Ist einfach eine Forscherin, ja, nein. Wird ewig beschrieben, wie sehr sie eigentlich gern bumsen würde, dann doch nicht, dann doch wieder und dann fast und dann alles, alle Frauen irgendwie, da geht es immer erstmal darum, wie die aussehen und dann erstmal und ob sie fuckable sind und dann erstmal. Also ob sie irgendwas, welche erotischen Fantasien in irgendeinem anderen Mann auslösen und dann geht es irgendwie darum, was die eigentlich machen. Aber selbst dabei geht es die ganze Zeit darum, wie schön sie sind und dass sie auch gar nicht so, die reden auch nicht normal. Alles, was sie sagen, die könnte guten Morgen sagen und es würde sofort, ja, sagt sie lasziv, das sagt sie bestimmt, um mich anzumachen. So, weißt du? Ganz schlimm. Oh, also sorry, das jetzt sind wir weit rausgeschwommen, offshore. Aber das, oh, ich habe mich, quäl mich da echt. Ich habe es jetzt schon einmal verlängert, aber ich sehe noch nicht, dass ich's. Ich bin jetzt bei 6 Stunden oder sowas von, oder 7 von irgendwie 30. Also, oh, ist schon hart, ey.
Und würdest du so in verteilten Rollen gelesen, oder?
Nee, das mag ich gar nicht. Das mag ich nicht so gern. Es sei denn, es ist wirklich ein Hörspiel. Was ich nicht so mag, wenn HörbuchsprecherInnen so richtig die Stimmen verstellen. Es sei denn, es ist Fantasy oder sowas oder Kinder, Jugend, irgendwas. Zum Beispiel. Bei den
Walter Mörs Büchern.
Ja, genau, es ist ja auch so Fantasy und das ist ja auch der Andreas Fröhlich, der liest ja auch Eragon und der macht das auch so ein bisschen, da sind ja auch so Schattengestalten, da passt das dann. Aber zum Beispiel bei meinem Buch Mauersegler, da gab es ja irgendwie, sag ich mal, so ein Problem dann mit dem Sprecher, mir werden da unterschiedliche, naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall hat er immer so die Stimmen verstellt. Und das fand ich ganz schlimm. Vor allem hat er sie dann manchmal auch falsch verstellt. Also dann für die falsche Person irgendwie. Das ist halt das Problem, dass man da manchmal dann so reinkommt und wenn es dann keiner bemerkt. Das fand ich ganz schlimm und das mag ich nicht, weil Hörbüchern, das reißt mich zu sehr raus, dann wenn es zu stark ist, wenn mal so ein bisschen okay, aber ja. Aber jetzt, sag.
Ach so, ja, ich wollte jetzt auch noch.
Nee, sag noch, ist doch egal.
Ich habe manchmal auch, wenn ich englische Bücher lese, da ist es ja meistens so, dass die Anführungszeichen dann quasi nochmal neu anfangen, wenn ein neuer Absatz ist. Und dann bin ich manchmal mega verwirrt, weil ich nicht mehr weiß, wer auf einmal was sagt.
Ja, vor allem, wenn ich englische Bücher übersetze, dann muss ich manchmal auch so zurück, so, okay, warte mal kurz, wer sagt jetzt was? Und es war lustig, weil in einem Buch von Kingfisher, das ich übersetzt habe, da war das tatsächlich einmal falsch rum. Also da ist sie dann selber durcheinander gekommen. Ich dachte, das macht keinen Sinn. So und dann auch zu einer anderen Lektorin habe ich ihr gezeigt, sie so, ja, die haben das vertauscht, denen ist es nicht aufgefallen. Also es ist dann schon manchmal, ich finde es auch sehr verwirrend irgendwie.
Krass. Ja.
Aber gut, zurück zum in den Weltraum, in den winterlichen Sternenhimmel.
Also Jared Isaacman, der reiche Abenteurer, der sich quasi direkt 4 Plätze kauft. Und er ist natürlich auch Geschäftsmann. Das heißt, er hat diese Mission natürlich auch als Promo genommen. Zum einen für irgendeinen Bezahlservice, den er da hatte oder hat, weiß ich nicht. Und zum anderen auch, um Spenden zu sammeln für das St. Jude Children's Research Hospital. Und da sind, glaube ich, mehrere 100 Millionen Dollar auch zusammengekommen an Spenden. Und der hat da auch an diesem St. Jude Children's Research Hospital hat er auch so eine Spenden-Tombola initiiert. Das heißt, Leute konnten was spenden und alle, die gespendet haben, sind in eine Verlosung gekommen und da hat er auch einen Platz in diesem Raumschiff quasi verlost und den hat dann jemand gewonnen, nämlich Chris Zembrowski und der war interessanterweise zufällig Luftfahrtingenieur tatsächlich, das heißt, er hat auch gut reingepasst. Und dann, also okay, sie hatten jetzt also einen Piloten, sie haben einen, der so ein bisschen ingenieursmäßig, also nicht nur das Ding fliegen kann, sondern
alles Männer, oder?
Reparieren kann. Nee, zwei und zwei.
Ah ja.
Und dann haben sie gedacht, okay, wir bräuchten vielleicht noch irgendwie eine Ärztin. Und wie gesagt, weil der anscheinend so eine Verbindung zu diesem St. Jude Hospital hat, hat er da eine Assistenzärztin ausgewählt, aber die war da nicht nur Assistenzärztin, sondern die war früher, als sie quasi Kind war, war die da auch Patientin.
Ach.
Und das war Hayley Acrenot. Genau, also das war die Medizinerin quasi. Und dann haben sie noch, weiß ich jetzt nicht, nach welchen Kriterien die ausgewählt wurde, aber auf jeden Fall eine Geowissenschaftlerin genommen. Und das war Cyan Proctor. Und die vier sind dann also, waren da 3 Tage zusammen im Weltall und haben alle möglichen Experimente gemacht. Also wirklich richtig viele Experimente und nicht nur so irgendwie, okay, wir haben jetzt hier mal so ein paar Zellen, die wir einmal so
hoch und wieder runter
nehmen, sondern haben alles richtig krass vermessen. Die wurden auch selber richtig krass vermessen und so.
Ja.
Und genau, also ich glaube auch, dass es da jetzt so ein bisschen eine Zeitenwende gibt, wenn man so will, weil ich meine, die Menschheit hat sich ja schon immer für das All interessiert, also seitdem die da irgendwie den Mond betrachtet haben. Da war es am Anfang immer noch so eine, also Astronomie war ja eigentlich schon immer ein eigenes Forschungsfeld, aber dann wurde es von der Physik so ein bisschen gekapert, als man dann da die ganzen Gesetzmäßigkeiten entdeckt hat.
Ja, es war ja am Anfang, die erste Wissenschaft war quasi die Philosophie. Mhm. Und das war da alles so vermischt, dann Mathe und so, und dann Astronomie. Interessant.
Ja, ist ja auch die...
Ja, und natürlich ganz zu Anfang war die Mythologie. Halt, dass sich die Leute halt dachten, irgendwelche Göttergeschichten, die da oben leben und solche Sachen, noch vor, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Jahren oder auch so.
Und dann wurde das ja, also Astronomie und Physik sind dann so ein bisschen verschmolzen zur Astrophysik. Und genauso ist es auch mit der Biologie, also da gibt es ja auch das Feld der Astrobiologie. Genau, es klingt so ein bisschen esoterisch, finde ich.
Finde ich immer. Das ist irgendwie durch diese Astrologie, was ich schon auch eine Beleidigung für das Wort Logos, weil Wissen halt so Biologie, das Wissen, finde ich schon echt ein krasses, ein extrem falsches Wort. Aber das macht alles, das alles mit Astro komisch klingt und man muss immer kurz überlegen, so warte mal, ist es jetzt das mit L? Ach nee, Astronomie. So, ich finde, da muss man immer kurz gucken. Stolpert man immer, vor allem auch so ganz normale Leute einfach, wenn die das irgendwo lesen, wissen auch nicht, ist es jetzt das mit den Sternzeichen-Geschwurbel oder ist es das mit den Planeten?
Ja. Ja, die Lehre von den Sternen.
Aber ja, das ist total, es ärgert mich total.
Stimmt. Und also generell gibt es ja auch so ein paar Übersichtsarbeiten, die da Teil dieses Kompendiums sind. Und da wird erstmal festgestellt, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass die Menschheit sich jetzt, also wir befinden uns jetzt eigentlich offiziell im zweiten Weltraumzeitalter. Weil das erste Weltraumzeitalter war ja eigentlich noch der Wettlauf ins All oder zum Mond.
Dem absoluten Weltraum-Craze in den 60ern, also was sich auch auf Design und Film und alles niedergeschlagen hat.
Da gab es ja eigentlich so zwei Pole mit Amerika und der...
Und UdSSR.
Und der, Sowjetunion.
War damals eigentlich, weißt du, ob damals schon China und so auch involviert war?
Weiß ich nicht.
Ja, okay.
Weiß ich nicht. Genau, und das hat sich halt, also von diesem Wettlauf zwischen Nationen hat sich das eigentlich gewandelt dazu, dass es heute eben nicht nur Regierungsbehörden oder nationale oder pannationale Initiativen sind, sondern eben auch Privatunternehmen mit da mitmischen. Also SpaceX natürlich wahrscheinlich jetzt das bekannteste Unternehmen, aber es gibt ja dann auch noch Blue Origin zum Beispiel oder Axiom. Und da ist so ein bisschen die Frage, revolutioniert das gerade die Astrobiologie? Wie gesagt, weil eben der Anspruch von dieser Mission, von dieser Inspiration 4 war, dass alles zugänglich gemacht wird. Ja, also es wurden mehrere Datenbanken jetzt schon aufgesetzt, wo wirklich alles zugänglich sein soll. Also Rohdaten, prozessierte Daten, Quelltexte, alles soll da verfügbar sein. Auch weil die wissen, okay, wir haben da jetzt schon 44 Paper zu rausgebracht, aber wir haben noch nicht mal ansatzweise das alles ausgewertet oder irgendwie verstanden. Und das Ziel dieses ganzen Unterfangens ist eigentlich, dass man ein Verständnis für die Auswirkungen von Schwerkraft und generell Reisen ins Weltall, dass man ein Verständnis dafür kriegt, wie sich das auf kleinste Strukturen in unseren Körpern auswirkt, also auf Zellen und sogar Moleküle. Weil während das ja unglaublich große Distanzen sind im Weltraum, sind die Distanzen sozusagen in unseren Zellen ja eher klein. Und da gibt es ja auch Naturgewalten, die da kleine oder große Effekte haben. Also man spricht zum Beispiel von der Schwerkraft auf mikroskopischer Ebene, spricht man auch von Mikrogravitation. Also dass das auch wirklich nicht nur Auswirkungen auf uns Menschen hat, sondern wirklich auch auf einzelne Moleküle, wie wir gleich noch kennenlernen werden. Und dann gibt es ja noch, also Schwerkraft ist natürlich die eine Störgröße, wenn man so will, die das tendenziell eine Auswirkung auf die Biologie haben kann. Die andere ist natürlich kosmische Strahlung. Mhm. Und da hattest du ja auch richtig gesagt, hast du ja schon von den Bärtierchen erzählt. Du hast ja auch in, also mindestens mal den Abschied von Hermine.
Aber auch in der Bugtales-Folge habe ich von denen erzählt, wie die, von dieser Mission, die, wo die.
Bärtierchen, genau. Ich wollte gerade noch auf den Warp-Antrieb.
Ach so, Warp-Antrieb.
Warp.
Du hast so ein bisschen mit den Namen, gell? Ja. Der Warp-Antrieb. Das ist der leckere Warp-Antrieb. Mhm. Prost.
Also, genau. Und wie gesagt, dieses Mal hat man wirklich das Ziel oder das kennzeichnet jetzt eben dieses zweite Weltraumzeitalter, dass man wirklich diese Datenbanken oder Datensammlungen, Biobanken nutzen will, die allen zur Verfügung stellen will, um aus den Daten möglichst viele Informationen rauszuziehen, die auswerten zu können, um dann daraus zu lernen, wie man in Zukunft sicherere und damit dann auch längerere Weltraummissionen quasi ermöglichen kann. Mhm. Also das ist sozusagen das hehre Ziel. Und jetzt habe ich mal, ich glaube, zwei Beispiele, dass, also inwieweit das schon funktioniert, aber wir werden vielleicht auch sehen, dass Anspruch und Wirklichkeit dann noch ein bisschen auseinanderklaffen. Also ich habe jetzt auch erst angefangen, mir also diese Paper durchzulesen und so. Und ich mache ja nächste Woche, habe ich ja auch so einen Kurs, biete ich an für Studis am UKE. Und da geht es auch darum, dass man eigentlich ein neues Forschungsprojekt initiieren kann mit Daten, die es schon gibt. Also wenn man in der Lage ist, die zu finden, runterzuladen und selbst nochmal zu analysieren, dann kann man ja im Prinzip neue Hypothesen generieren und dann neue Forschungsprojekte starten. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen versucht, dass ich am Ende von diesem Kurs zumindest einen Ausblick auf diese Datenbank gebe und sage, ey, hier, wenn euch das jetzt ein bisschen zu langweilig war, dann könnt ihr genau dasselbe Entzündungskrankheiten oder so, Rheuma, einfach mal im Weltraum untersuchen.
Ja,
das
ist echt
cool. Da sind die Datenbanken
cool.
dazu.
Das ist echt sehr interessant.
Ja. Mhm. Also genau, gucken wir uns mal zwei konkrete Beispiele an unter der Überschrift kleine Moleküle in großen Entfernungen. Also die erste Frage, naheliegende Frage ist natürlich, man schickt da vier Leute hoch. Wie wirkt sich das eigentlich auf die aus? Wie gesagt, das sind keine Profis, Astronauten, sondern also sie haben natürlich trotzdem auch ein Training gekriegt und alles, aber sind ja Amateure und die wurden eben vor dem Start ganz genau vermessen, wurde Blut abgenommen und alles Mögliche.
So wie wir den Humboldt manchmal messen.
Schulterhöhe.
Schulterhöhe, 36 Zentimeter.
Ja.
Muss man sich nicht erstecken.
Ja. Dann, während sie auf dieser Reise waren, haben sie sich auch Blut abgenommen und das wurde dann alles entsprechend vermessen. Und als sie dann zurück waren, das Ganze auch nochmal.
Ich finde es interessant, dass die sich Blut abnehmen, also dass die, die ja keine, gut klar, die Ärztin, aber auch die anderen, weißt du, also der Milliardär, der ist ja kein Wissenschaftler oder der Luftfahrttechniker, ich meine im Sinne von Biologie. Mhm. So, interessant ist die da, was die da so die Experimente durchführen, da frage ich mich, wie sauber sind die durchgeführt oder macht das alles dann die Ärztin oder also was mit Zellen?
Und ja, also ich glaube, das war hauptsächlich die, fällt dann in den Verantwortungsbereich der Ärztin. Es wurde auf jeden Fall alles lang und breit geplant, also ich glaube nicht, dass man da so, und wie gesagt, also das Coole ist halt, wie gesagt, im Idealfall kann man sich die Daten angucken, kann gucken, gibt es da Hinweise auf Kontaminationen oder so. Also Blut abgenommen und das kannst du ja auch, da kannst du ja rauf und runter, also auf molekularer Ebene allen möglichen Kram vermessen. So. Und dann ist das wie so ein Heuhaufen und man sucht da jetzt im Prinzip eine Nadel drin.
Hm. Man sucht ja eigentlich schon einfach die Fragestellung schon allein drin.
Genau,
ne?
Genau. Also hat das jetzt einen Unterschied, aber allein die Tatsache, dass man so viel messen kann, da wird man immer irgendwelche Unterschiede sehen. Die Frage ist dann nur, wie relevant ist das, wenn jetzt ein oder zwei Moleküle da auf einmal hochgehen und wieder runter oder so. Weiß man
das
ja nicht.
Das ist eh so eine Diskussion, die es in der Wissenschaft viel gibt, ne? Dieses, man kann alles messen, aber sollte man es auch? Also bei so Daten erheben, bei Studien, dass man überlegt, welche Daten man erhebt. Und das ist lustig, weil, okay, jetzt schweife ich hier ein bisschen ab, aber ich will es trotzdem erzählen, weil es gerade dazu passt. Ich war, weiß ich nicht, vor zwei, drei, nee, wann war das denn? 2018 war das zum ersten Mal. Da war ich beim Kardiologen wegen etwas und der hat dann so das Herz halt, sein Herzultraschall und alles mögliche gemacht, so, ja. Und auf dem Herzultraschall hat man gesehen, dass ich so einen kleinen Klappenfehler habe. Mitralklappe. Ja, und was halt total viele Leute haben, aber früher konnte man das nicht messen, weil die Geräte noch nicht so genau waren und jetzt sieht man halt alles, so. Ja. Deswegen meinte der auch, ist eigentlich nix. So. Und da meinte er so, das ist halt, da fing er nämlich selber davon an, so von dieser Philosophie sozusagen, dass man immer mehr messen kann, aber sollte man das auch, weil das verängstigt dann Patienten vielleicht, wenn die das hören, weil er hat mir nur gesagt, da habe ich schon nicht mehr zugehört, dachte ich mir, gut, alles klar, raus aus meinem Hirn, wen juckt's, so. Aber natürlich kann auch sein, dass Leute nervös macht und so, und oder dass man Symptome jagt, die es gar nicht gibt oder sowas, weißt du? Ja. Und auch beim Planen von anderen, zum Beispiel wenn wir mit der Arbeitsgruppe, wenn wir Daten sammeln gehen, also Insekten, so ist die Frage, was für Daten erheben wir am Fundort? Man kann alles messen. Ne? Ich kann alles messen. Ja. Frage ist es relevant? Ist es sinnvoll? Und da verstehe ich schon jetzt, wenn die vor so einem riesigen Berg an Daten, also irgendwie, man hat schon intuitiv immer das Gefühl, dann nimmt man mal mit, mal gucken. Ne? Aber ich frage mich, ob man sich da versehentlich in so eine falsche Richtung manövrieren kann.
Mit Sicherheit. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kunst, ja. Also ich meine, früher hat man sich seine ganze Doktorarbeit mit einem Molekül beschäftigt und das waren dann ja mit denen man dann angefangen hat, das waren natürlich welche, die auch irgendwie wichtig waren oder offenkundig halt irgendeinen krassen Effekt hatten. Und dann würde man jetzt hier halt schauen, okay, verändert sich mein Lieblingsmolekül? Und wenn ja, super, weil dann ist es wahrscheinlich auch echt wichtig. Und wenn nicht, gut, dann halt Pech gehabt, so. Und jetzt kann man aber 20.000 Moleküle sozusagen auf einmal messen und weil man dann irgendeins findet, heißt das ja noch nicht, dass das letzten Endes wirklich auch eine Konsequenz, also auch dieses, was man reinsteckt und was man rauskriegt, Aufwand und Nutzen und so.
Das denke ich halt, das fühlt sich dann so unverhältnismäßig an. Ist ja auch immer eine Frage von Geld und Ressourcen. Das ist wie, als ich gelernt habe, Felduntersuchungen zu machen, war ja auch die Frage so, ich kann alle möglichen Tiere fangen, betäuben und sie dann irgendwie analysieren. Ja. Aber da haben wir auch sehr schnell gelernt, dass wir halt überlegen, müssen wir das überhaupt? Also es hat dann zum Teil auch eben so ethische Fragen. Man kann das alles machen. Ja. Also dieses Zitat von Ian Malcolm aus Jurassic Park, so wie geht das irgendwie, sie haben so lange, glaube ich, irgendwie versucht hinzukriegen, dass man das kann, dass sie total vergessen haben, ob man es sollte, also so ungefähr in dem Sinne. Ne? Mhm. Und das finde ich irgendwie interessant. Jetzt haben sie da die ganzen Daten. Ich weiß nicht, wie viel ist es, sowas wie eine Größe, wie Terabyte oder sowas? Oder? Eine Zahl.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass die vier Leute, deren ganzes Genom wurde, glaube ich, sequenziert und zwar vor, währenddessen und danach. Und dann kann man sich schon ausrechnen, dass es also das Terabyte Daten sein sollten. Aber ich meine, wie gesagt, der Typ ist halt Milliardär, das heißt, er ist schon davon ausgegangen, okay, wir fliegen ins Weltall, klar sind das astronomische Kosten, die auf mich zukommen.
Aber wie gesagt, für ihn ist es,
Und also, wie gesagt, es gab zumindest eine Sache, wo man in den gemessenen Daten eine Veränderung gesehen hat, die irgendwie verblüffend war. Und diese Veränderung betrifft jetzt kein Molekül im eigentlichen Sinne, sondern einen Abschnitt in unserem Erbgut, nämlich die sogenannten Telomere.
Oh ja.
Die Telomere sind nämlich eigentlich so eine Art Schutzkappe auf unserem Erbgut. Also unser Erbgut liegt ja im Zellkern von allen unseren Zellen vor. Und da ist das ja organisiert in den Chromosomen. Und die Chromosomen haben wie so Schutzkappen auf. Weil, wenn sich Zellen teilen, dann muss sich ja auch das Erbgut verdoppeln, dass jede der beiden Zellen, die da bei so einer Zellteilung entstehen, dass die auch jeweils eine Kopie des Erbguts haben. Und bei dieser Teilung verkürzen sich die Chromosomen. Und beziehungsweise damit sich die Chromosomen nicht verkürzen, sind halt diese Schutzkappen da, aber die werden dann mit der Zeit immer kürzer. Und wenn die sozusagen aufgebraucht sind, kann sich eine Zelle nicht mehr teilen. Das heißt, diese Telomere sind letzten Endes so eine Art Anzeichen für Alterung. Weil je kürzer die sind, umso älter sind Zellen schon. Und die Entdeckung oder Beschreibung wie diese Telomere letzten Endes funktionieren, dafür haben im Jahr 2009 auch drei Menschen den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten, nämlich Elizabeth Blackburn, Carol Greider und Jack Szostak.
Mhm.
So, also nochmal, Telomere sind so eine Art Schutzkappen für unser Erbgut und je älter wir werden, umso kürzer werden die. Und es gibt aber eine Ausnahme, die, also ein Phänomen, wo die Telomere quasi gehackt sind, und das ist Krebs.
Ach ja. Ja.
Weil Krebs, der ist ja quasi unsterblich.
Ja.
Gewissermaßen. Und da wird es auf bestimmten, also gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie halt geschafft wird, dass sich die Telomere nicht so stark verkürzen, so dass sich die Krebszellen immer weiter teilen können.
Ja, ich erinnere mich auch bei Dolly, dem Schaf, das hat man ja so rumgeklont, und da war dann irgendwie die Telomere verkürzt. So, weil das ja irgendwie zum Teil das Erbgut von einem anderen Schaf und irgendwie waren die Zellen dann von diesem anderen Schaf, die das schon älter war oder so. Mhm. Und da waren dann die Telomere von Dolly verkürzt, deswegen haben diese ganzen Klonschafe so eine kurze Lebenserwartung, weil die schon so viel abgenutzt haben quasi.
Ja. Und genau, und also bei der Crew wurde quasi die Telomerlänge aus den Blutzellen, also aus den Blutproben quasi bestimmt, vor dem Start der Mission, während der Mission und danach nochmal.
Mhm.
Und jetzt kommt das krasse Ergebnis. Also die Leute waren ja alle schon, also waren jetzt keine Jungspunde mehr. Das heißt, vor dem Start waren die Telomere kurz. Ich sage jetzt einfach kurz als relative Einheit. Mhm. Während der Mission sind sie plötzlich länger geworden.
What?
Okay. Und dann sind sie zurückgekommen und dann sind die Telomere sogar noch kürzer geworden, als sie vor dem Start, vier Tage vorher sozusagen, waren.
Hm.
Und
hä?
Das ist so ein, genau, so ein, what?
Hä, aber wo kommt denn das her? Also, wenn, sagen die Telomere sind länger, das heißt, da muss ja wieder Moleküle angebaut sein.
Mhm,
wo kommen die denn her?
Genau, also das macht ja Enzym, also so ein Eiweißmolekül, so eine Maschine. Genau, Telomerase, die also sowohl Telomere abknappen kann, als auch sozusagen die verlängern kann.
Du kennst ja dieses, wenn man nah an so ein, das wird jetzt zu deep, aber so eine große Masse im Weltraum, schwarzes Loch oder sowas, oder ein großer Planet oder irgendwas, ist ja, wenn man, je näher man dem kommt, dann verkrümmt sich auch die Zeit. Also Zeitdilatation und so. Und die Gravitationswellen haben damit auch so zu tun, dass ja dann irgendwie so die Zeit anders läuft.
Mhm.
So, ich frage mich, ja, das ist wirklich komisch.
Also genau, es gibt ein paar mögliche Erklärungsansätze. Das eine, hast du schon richtigerweise gesagt, könnte halt mit diesen Enzymen, mit der Telomerase zu tun haben, dass die im Weltraum, warum auch immer, ein bisschen anders funktionieren und dann die Telomere verlängert. Ist nur dann trotzdem komisch, sie kommen zurück auf die Erde und dann verlieren die auf einmal enorm viele.
Dann knappst du es wieder ab.
Ja.
Warum?
Ja, genau, also so. Das zweite kann natürlich auch sein, dass im Weltraum aufgrund von der Strahlung die ganzen Reparaturmechanismen für das Erbgut bei der Zellteilung, dass die komplett irgendwie anders laufen und es auch wieder indirekt oder direkt dazu kommt, dass entweder die Telomere verlängert werden oder sich nicht so stark verkürzen. Ein dritter Grund könnte auch wieder diese Mikrogravitation sein, also dass auch sich die Gravitationsunterschiede eben auch wieder darauf auswirken, wie diese Moleküle an der DNA rumschrauben, also am Erbgut rumschrauben. Oder, und das ist meiner Ansicht nach noch eine naheliegende Erklärung, dass sich im Weltraum die Blutzusammensetzung so verändert, dass da hauptsächlich dann Zellen drin sind, die halt längere Telomere haben. Weil was man da gemessen hat, ist ja nur so ein Durchschnitt für alle Zellen im Blut.
Ich frage mich gerade, du meintest doch eben, dass halt das Einzige, wo die Telomere so gehackt sind, Krebs ist.
Mhm.
Und Weltraumstrahlung verursacht Krebs. Mhm. Deswegen dürfen die immer nur x Tage insgesamt im Weltraum verbringen, danach nicht mehr, weil das degenerative Erkrankung wie Krebs verursacht. Und ob das eben diese Strahlung dann, die ja Krebs verursacht, also bei anderen Zellen dann, die dann entarten, das gehackt wird, ob das irgendwas miteinander zu tun hat.
Aber halt krass,
dass die da wieder länger werden im Weltraum.
Dass es dann so reversibel ist und vor allem innerhalb von 4 Tagen.
Ja, es ist verrückt. Boah, bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Dann, also ich meine, irgendwann kommen wir hoffentlich drauf.
Ja.
Ich würde so gern wissen, was der Grund dafür ist.
Also wie gesagt, die für mich plausibelste Lösung ist, du gehst in den Weltraum und irgendwie dein Immunsystem produziert schickt ein paar andere Zellen ins Blut, die halt, warum auch immer, noch jung sind und deshalb noch längere Telomere haben.
Ja, vielleicht irgendwie ist da mehr so, Zellen sterben ab und deswegen werden die schneller nachgebildet oder sowas. Dass da irgendwie Zellen schneller sterben und deswegen mehr junge Zellen nachgebildet werden.
Aber apropos Immunsystem, also auch das hat man sich natürlich genau angeguckt. Und da war es wiederum so, also man hat zwar irgendwie ein paar Veränderungen gesehen von so ein paar Signalmolekülen für Immunzellen und so, aber alles in allem keine krassen Veränderungen.
Mhm.
Also es gibt aber eine Ausnahme, und zwar das Epstein-Barr-Virus. Weil da ist den Leuten dann aufgefallen, dass, also sie haben in den Daten mehr Antikörper, also während der Mission, mehr Antikörper gegen Epstein-Barr-Virus gefunden.
Aha.
Und jetzt kommt eine interessante Interpretation, finde ich. Weil, also ich würde jetzt vermuten, okay, die sind im Weltraum und machen mehr Antikörper gegen Epstein-Barr. Das ist doch erstmal ein gutes Zeichen, weil das Immunsystem auf einmal alarmiert ist. Und
ja, oder es wird überreguliert irgendwie.
Genau, das ist auch generell eine Hypothese, die es gibt oder womit diese Art von Experimenten gerechtfertigt werden, weil man damit auch Autoimmunerkrankungen
oder vermehrt sich Epstein-Barr.
Genau, das ist deren Interpretation. Also die sagen, es gab wahrscheinlich schon eine latente Infektion, also sie haben alle Epstein-Barr-Virus, genau, quasi haben da eine Infektion, aber der Virus verbreitet sich gerade nicht. Und dann im Weltraum fängt er aber damit wieder an.
Ja, genau.
Vielleicht wegen Gravitation oder man weiß es nicht. Ja, fängt damit wieder an. Das Immunsystem, dadurch, dass die Leute ja aber schon eine Infektion durchgemacht haben, kann er direkt Antikörper dagegen bilden.
Ja.
Und was sie tatsächlich also nicht nachweisen konnten, wobei da auch die Frage ist, vielleicht ist das alles unter der Nachweisgrenze, dass sich dieser Virus tatsächlich, dass der sich verbreitet hat, also dass der sich vermehrt hat innerhalb der Leute. Und sie haben auch keine Symptome gehabt.
Ja.
Also man konnte wirklich nur im Blut mehr von diesen Antikörpern gegen Epstein-Barr-Virus finden und das war's. Aber es hat so ein bisschen dazu gepasst, dass man auch auf anderen Missionen schon entdeckt hat, dass so latente, also stillschweigende Infektionen, zum Beispiel im Herpesvirus, auf einmal wieder hochkommen.
Ja, okay.
Ja.
Interessant.
Ja. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass das Ziel von dieser ganzen Mission war, Erkenntnisse zu erlangen, die in Zukunft Missionen sicherer machen können. Und auch zu einem besseren Verständnis dazu führen, wie sich eben solche Reisen in den Weltraum auf die menschliche Biologie auswirken. Und man hat jetzt diesen Datenschatz auf jeden Fall. Aber also momentan finde ich so, dass es noch eher verwirrend ist, als dass es wirklich zu mehr Erkenntnissen geführt hat. Aber es ist halt ein unfassbar cooler Schatz. Also man könnte...
Kannst du ewig dran.
Ja.
Ich meine, klar, also zwei Sachen. Einerseits waren die sehr kurz da, 4 Tage. Vielleicht gibt es viele Prozesse, die länger brauchen. Und dann haben sie vielleicht noch mehr Daten und dann einfach, ich meine, jetzt müssen sie erstmal... Ich glaube, also wenn man wirklich so viele Daten sammelt, dann hat man ja schon zumindest so eine Grundidee an Fragestellungen. Aber ich glaube, die müssen jetzt erstmal viele Fragestellungen finden.
Ja.
So, dass man kurz die Daten an, muss ja irgendwie so rückwärts engineeren quasi.
Ja.
Was ist die Frage?
Ja, und das wird dann auch so ein bisschen erwähnt. Also in der Schwerelosigkeit Experimente zu machen, macht für manche Krankheiten natürlich mehr Sinn als für andere. Zum Beispiel, es würde ja total Sinn machen, so Osteoporose, also so Knochenkrankheiten oder Muskelerkrankungen in der Schwerelosigkeit zu erforschen, weil dann hat man mal eine Kontrollbedingung, die sich auf der Erde nicht so leicht herstellen lässt.
Ja.
So, also vor allem, um das auch mal am kompletten Menschen zu untersuchen und nicht nur losgelöst von so ein paar Zellen.
Ist nicht so, dass AstronautInnen mehr Gefahr laufen, Osteoporose zu kriegen, wenn sie lange im All sind oder sowas, weil die Knochendichte abnimmt? Weil die Knochendichte brauchen die das nicht irgendwie, also Schwerkraft, die es so zusammendrückt, war da nicht was?
Ja, genau. Und sie müssen ja auch die immer permanent da ihre Einheiten machen,
genau.
weil sie sonst so viel Muskelmasse verlieren. Ja. Ja. Genau, also da macht es schon irgendwie Sinn und da wäre es auch naheliegend, aber in Gänze bleibt für mich so ein bisschen der Eindruck, dass diese ganze Mission schon noch ein bisschen, also im Sinne des Titels, völlig losgelöst war von wirklich akuten Wissenschaftsfragen.
Hm.
War schon so ein bisschen abseitig.
Ja, aber manchmal muss man einfach eine Angel rauswerfen, gucken, was anreißt.
Sowieso.
So, es ist schon cool, wenn man so eine Möglichkeit hat.
Und also, wie gesagt, ich kann mir echt gut vorstellen, also jetzt ist es ein bisschen kurzfristig vielleicht für nächste Woche, aber da, also man könnte ja auch mal so einen Hackathon oder sowas quasi aufrufen.
Stimmt.
Und, keine Ahnung, 2 Kartons Pizza bestellen.
Aber du meintest, es sind noch nicht alle Daten öffentlich.
Genau, weil eins dieser 44 Paper habe ich gesehen, was in Nature erschienen ist, das war nicht Open Access. Also ich bin da trotzdem dran gekommen durch den Zugang über die Uni Hamburg.
Ja.
Aber das war jetzt nicht Open Access. Und ich habe mir jetzt die Datenbanken selber nicht anguckt, aber also es wäre, ich finde es schon, also macht schon Sinn, du liest erst das Paper und dann lädst du dir selber die Daten nochmal runter und testest dann deine eigenen Fragestellungen oder so.
Auf jeden Fall. Ja. Auch zur Orientierung irgendwie. Ja. Interessant. Das ist so ein bisschen so, weißt du, so pioniermäßig in der Wissenschaft. Weil also auch wenn man jetzt noch keine Fragestellung hat, ist ja wie, als die erste Person sich entschied, mal eine Leiche aufzuschneiden. Hm. Muss man auch nicht, was einen erwartet, so mache ich jetzt mal.
Ja.
So die ersten, die sie zum Teil auch gestohlen haben oder gleich jemanden getötet haben. Das war auch eine wilde Zeit. Aber ja, also da war ja auch viele Sachen.
Ein Universum im Innern.
Ja, wo man auch nicht wusste, was einen erwartet und man auch noch keine Fragestellung hat, außer mal gucken, was da ist.
Mhm.
So. Spannend. Hast du eine Frage?
Frage.
Also die Frage.
Die Frage vielleicht, ja.
Okay, warte. Die Frage.
Welches Experiment würdest du im Weltraum durchführen?
Oh Gott. Schon mal nichts, was Hunde involviert. Ich bin immer noch, ich habe der Sowjetunion noch nicht verziehen wegen Laika.
Mhm.
Vor allem, weil die Wissenschaftler dann ja auch gesagt haben, es hat sich nicht gelohnt.
Hatte keinen Erkenntnis.
Hatte keinen Wert.
Mhm.
Es war nicht, Kosten und Nutzen war nicht in Ordnung. Das verfolgt die bis heute. Mich verfolgt die Geschichte auch bis heute. Das macht mich komplett fertig. Oh Gott, nicht dran denken, werde ich wieder heulen. Lalala. Was würde ich für Experimente machen? Also das würde ich nicht machen, aber ich würde mich fragen, können Käfer fliegen da in der Schwerelosigkeit? Geht ja nicht so richtig. Ich meine, das ist ja alles verminderte Schwerkraft dann, aber Luft ist ja trotzdem dann da drin. Dann frage ich mich, wie Käfer so klar kämen. Aber mach ich natürlich nicht, wäre mir viel zu traurig dann. Aber lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich würde Sachen mit Pflanzen machen. Irgendwie. Ja, ich würde echt Sachen mit Pflanzen. Das, eigentlich das, was die auf der ISS doch eher auch machen, weißt du? Pflanzen züchten und zu gucken,
mhm.
Was da komische Sachen gibt, das würde ich irgendwie gerne ausprobieren. Selber. So. Selber mal was machen mit.
Weizen auf dem Mars.
Weizen auf dem Mars. Mhm. Du? So Lammzellen hoch?
Nicht die, also auch, mich würde halt echt interessieren, sozusagen, wie sich das auf Gewebestrukturen auswirkt. Also ja. Fettgewebe, Muskelgewebe, klar, haben wir jetzt schon gesagt, das ist generell auf. Aber also Fettgewebe ist ja ein Organ, was jetzt keine so klare räumliche Struktur hat, wie zum Beispiel eine Niere oder sowas. Auf der anderen Seite hat das Organ natürlich sehr viel Masse.
Ist auch nicht immer verbunden.
Also das sowieso, es gibt unterschiedliche Depots, genau.
Aber
die Frage ist so ein bisschen, ist das Ursache oder Wirkung? Also und es könnte natürlich sein, dass wenn es jetzt diese Zwänge, also dieses Zusammenschieben durch die Masse nicht mehr gäbe, dass sich dann ganz neue Funktionseinheiten irgendwie ergeben. Hm. Also zum Beispiel, was wir sehen vom Immunsystem im Fettgewebe ist, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wo so eine Immunzelle ist. Es gibt eigentlich nur zwei unterschiedliche Orte, nämlich nah an einem Blutgefäß oder weit weg von einem Blutgefäß. Ansonsten gibt es keinen großen Unterschied. Also es ist nicht wie bei der Leber, wo hier noch eine Vene ist und da ist noch irgendeine andere Struktur oder so. Sondern es gibt halt nur diese Blutgefäße und das war's. Vielleicht noch so ein paar Nervenendigungen oder so, aber jetzt keine krasseren Strukturen mit irgendwelchen, also Endothel oder wie dem auch sei. Aber es könnte natürlich sein, dass wenn dann eh alles free-floating ist, also da so umher, dass keine Ahnung, es eine komplette Neuordnung von Geweben gibt. Also würde wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass dann Fett auf einmal eine Struktur hat, aber die anderen Organe verlieren dann vielleicht irgendwie eine Struktur, die sonst, also so Gradienten gibt oder so. In der Entwicklungsbiologie also ganz viele Muster bei der Körperbildung basieren ja auf Diffusion.
Ja.
Und dass man dann an sozusagen am Anfang und am Ende eine unterschiedliche Konzentration von einem bestimmten Signalmolekül hat. Und wenn so ein Transport dann aber nicht mehr so gerichtet sein kann, weil eben eine wesentliche Naturkonstante wie die Schwerkraft wegfällt, keine Ahnung, hat es bestimmt so ein paar interessante Auswirkungen, ob die jetzt physiologisch relevant sind oder so oder uns dann wirklich helfen. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht daran interessiert, dass so Reisen in den Weltraum jetzt sicherer oder länger sind.
Ja, ist lustig, weil es das mich interessiert, das Thema Weltraum total krass. Biologie da jetzt auf uns bezogen gar nicht so doll. Mhm. So, dass ich denke, oh, ich habe da jetzt eine Frage parat oder ich habe mich schon immer gefragt, ob so, ja, was ich schon interessant finde, ist schon so Astrobiologie im Hinblick auf schon auf so Stoffwechselprozesse, das finde ich schon spannend. Aber auch eben immer diese Überlegungen mit, wie ist Leben möglich, wo kommt Leben her,
ja.
Sind wir allein, wie auch die Wahrscheinlichkeit, dazu hatte ich auch gerade eine Schreibers-Naturarium-Ausgabe, das war die jetzt vor der, glaube ich, aber das war die für Mitglieder, ich wollte schon wieder MitgliederInnen sagen, Mitglieder, und da habe ich auch so ein bisschen eine Frage nachgespürt, so, wie ist eigentlich der Stand, so, was wissen wir, wie wahrscheinlich ist es, so. So. Nicht so wahrscheinlich. Also es ist unfassbar unwahrscheinlich. Es gibt halt so verschiedene Überlegungen. Also zum Beispiel, ja, so einerseits erstmal verschiedene Fragen, ne? Wieso, wir rufen in die ja immer raus, so SETI-Projekt, das sucht ja auch nach Leben im Weltraum, haben nur nichts gefunden. Woran liegt's? So ein Die wahrscheinlichste ist, dass es halt einfach, also keines Lebens ist, aber auch, was auch wahrscheinlich ist, dass es Leben gab.
Mhm.
Ist ja schon ein unfassbar altes Universum.
Mhm.
Aber
die schon wieder weg sind.
Es schon wieder weg ist, ja. Tatsächlich, ja. Solche Sachen. Oder dass es so gering entwickelt ist, dass wir es, wenn wir nicht da selbst vorbeigucken, es niemals finden werden. Zumindest nicht während unserer Lebzeiten, also im Sinne von der menschlichen Art. Weil ich meine, da arbeiten wir auch gerade dran, dass wir nicht so langfristig auf dem Planeten sind. Oder halt eben, dass wenn halt, also dass das halt schon gab und einfach schon verglüht ist. Und uns, also der Erde wird genau das ja passieren.
Ja.
Wenn ja auch in Hitzetod sterben.
Ja.
So, also es ist auch hier temporär.
Ja.
Das kann ja dauernd immer wieder passiert sein. Aber dadurch, durch die Natur des Universums, was ja ständig im Entstehen und wieder Vergehen begriffen ist, kann man sich als Mensch nicht vorstellen, aber einfach so diese Vorstellung von eines dauerhaften Lebens für immer, es geht eigentlich nicht.
Mhm.
Auch das Universum, das kollabiert und so irgendwann. Und ich meine, der Urknall, der ist ja auch mal passiert. So, es kann wieder. Also deswegen denke ich so, ich glaube nicht, dass wir demnächst auf eine andere Zivilisation, vor allem man muss ja auch überlegen, man weiß ja auch noch gar nicht, vielleicht sind das ja Multiversen, das gibt es ja auch immer die Theorie, das Multiversum, das halt auch so wie verschiedene Galaxien gibt, auch verschiedene Universen gibt. Und wer weiß, vielleicht ist ja irgendwo ein Universum, das eben nicht auf Kohlenstoff basiert, so wie bei uns jetzt das Leben, also das Leben, das auf Kohlenstoff basiert, sondern irgendwas anderes, was wir uns nicht mal vorstellen können. Und das dann auch eine ganz andere Definition von Leben wäre. So, dass wir vielleicht auch gar nicht als Leben erkennen würden. Oder uns einfach nicht vorstellen können. Man kann sich ja sowieso nur vorstellen, was man schon mal irgendwie gesehen hat. Also, so, wenn es nur Teile sind, auch wenn man sich ein neues Monster vorstellt, hat es immer so eine Form, die man, also, ne, wo man irgendeinen Referenzpunkt hat.
Ja.
Man kann sich ja nichts vorstellen, was man noch nie irgendwie wahrgenommen hat.
Ja.
Und wenn es auch nur kleine Bruchstücke sind, was ich auch immer so interessant finde, weil das heißt, es gibt eigentlich so theoretisch noch so viele Möglichkeiten von allen möglichen Existenzformen oder was auch immer, auch sowas wie ein Universum. Vielleicht ist das Universum, steckt vielleicht in noch was Größerem drin, was wir uns nicht mal vorstellen können. Weil unsere Definition einfach nur bis Universum halt reicht, weil alles drüber hinaus können wir uns nicht vorstellen. Ich meine, sowieso, wenn man in Astrophysik geht, geht es ja auch zum Teil gar nicht mehr um Vorstellungen, so wie Gravitationswellen, Zeitdilatation oder so. Das kann man sich nicht vorstellen in dem Ding. Das geht dann schon echt so in die Transzendenz eigentlich mhm. über, wo dann irgendwann für viele Leute eben Gott kommt, weil man sich es nicht vorstellen kann. Dann, ja, da muss ja irgendwas, Gott, so, der hat es bestimmt gemacht. So, naja, und das denke ich, es kann durchaus sein, dass halt eben Universum, vielleicht ist ein Universum auch ein kleines Teil. Kennst du, weißt du noch, bei Men in Black, diese Galaxie? Bei Men in Black ist es ja so, dass so eine bestimmte Galaxie gesucht wird. Und diese Galaxie befindet sich dann, Spoiler, im Halsband von einer Katze in so einem Anhänger. Eine komplette Galaxie. So, und dann spielt der Film. Und am Ende des Films sieht man, dass unser Universum quasi so in einer Murmel steckt, mit der andere Lebewesen Murmeln spielen. So, und das ist eigentlich natürlich, das ist jetzt natürlich sehr plakativ, aber ist halt so ein bisschen Truman Show mäßig, ne? Wir versuchen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, rauszugucken, soweit es geht, und es geht auch immer weiter und immer besser und alles. Und jetzt 2015 war das, glaube ich, mit den Gravitationswellen, dass die dann so bewiesen wurden. Ich werde jetzt kein gefährliches Halbwissen hier. So, was Kip Thorne hatte, das die ja vorausgesagt, und darauf basiert auch Interstellar, also der Film. Und das, ja, das da vielleicht echt noch. Wir sind halt sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten. Es ist wie eine Ameise, die versucht, alles zu erkunden, was sie hat. Die weiß nicht, dass es hier sowas wie hier gibt, so eine Stadt, Länder, Planeten, Universum, weiß die Ameise nicht. Und wer weiß, was wir es nicht mal vorstellen können, wo wir vielleicht drinstecken.
Ja.
So. Kann man aber auch gut zum Agnostiker werden, so nach dem Sinne. Dass ja, also wenn man wirklich realistisch guckt, wissen wir nicht, ob es sowas wie Gott gibt. Wahrscheinlich nicht so, wie es in der Bibel steht. Aber dass da noch irgendwas ist, was dann vielleicht andere Menschen als Gott bezeichnen würden, aber was vielleicht einfach nur irgendwas ist. So. Mhm. Und das muss ja nicht mal ein Lebewesen oder nicht so in der Vorstellung sein, sondern ein Konzept. So. Wie noch ein Universum über dem Universum und so weiter und so fort. Mhm. So. Es gibt ja auch die Theorie, die ist wirklich so, also der Creator. So wie jemand, wie ein Programmierer, wir erstellen Code und dann passieren ja auch Dinge, so spielen Computerspiele oder irgendwas, ja, oder ChatGPT jetzt, sowas sieht man ja. Ist alles möglich, theoretisch kann alles Mögliche sein, weil unser Horizont noch wahnsinnig begrenzt ist. Und die Frage ist, kommen wir je drüber hinaus, während es unsere Art gibt und vor dem Hitzetod?
Glaubst du?
Nee.
Glaube ich auch nicht.
Glaube ich nicht. Glaubst du, dass es um das Universum noch was gibt?
Keine Ahnung.
Ja, ich kann es mir auch. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel dazu so gelesen und verstehe zumindest mal dieses Konzept Unendlichkeit jetzt, wie das da gemeint ist im astrophysischen Kontext. Also nicht etwas, dass das Universum drumherum wächst immer mehr, so wie in der unendlichen Geschichte. Da gibt es ja auch das Nichts und das Nichts breitet sich immer mehr aus. Sondern dass es eben so Raum und Zeit wie so ein Gewebe ist, nach innen heraus sich immer mehr ergibt, immer mehr dazukommt.
Wie man jetzt an deinen ganzen Referenzen schon merkt, also es ist schon auch ein steter Quell von Inspiration für Kunst und Kultur.
Total, ich finde es so geil. Also ich mag generell so Fragen, auch gleiche Tiefsee und sowas, ja. Mhm. Oder was ich ja auch immer spannend und auch traurig finde, dass wir natürlich durch die Natur der Sache, der größte Teil der Menschheitsgeschichte, das werden wir nie erfahren. Ist einfach verloren für immer. Weil es keine Aufzeichnungen gab damals. Gab es ja nicht. So vor, was weiß ich, 50.000 Jahren. So was wie wir da so waren oder vor 30.000 Jahren. Werden wir niemals erfahren, weil es einfach damals keine so Überlieferungen gibt und so. Das ist wie, wenn man eben über diese Zivilisation nachdenkt, die es, wenn vielleicht, dass wir nie erfahren werden, dass es die gab.
Ja. Als ich auf dem Internat war, habe ich von einem meiner damaligen Mentoren habe ich zwei Bücher geschenkt gekriegt. Und zwar einmal von Jared Diamond, Collapse, wo es darum geht, wie quasi so Ökosysteme auf der Welt und Kulturen quasi entstehen und dann vor allem, wie sie vergehen. Und dann, ich glaube, es hieß Eine kurze Geschichte der Menschheit von Bill Bryson.
Ja.
Und das ist auch total cool, weil der beschreibt ja so, also was wir stand damals, wie wir uns so vorstellen, wie der Mensch so zum Mensch geworden ist. Und da sagt er halt ja, und dann gab es hier einen Fund und so, und daraus haben wir uns das und das erschlossen und so. Und dann sagt er, schreibt er irgendwann, ach übrigens, nur dass du dich jetzt keinen falschen Vorstellungen hingibst, wenn man alle Funde, die so von Fossilien, wo man sich irgendwas zur Menschwerdung quasi hergeleitet hat, wenn die alle zusammentragen würde, würden die auf zwei Pickup-Trucks oder so, könnte man die stapeln.
Ja.
Also das ist alles, worauf wir quasi 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte basieren.
Ja, aber auch so Höhlenzeichnungen und sowas sind natürlich wichtig. Und genau das fehlt aber bis ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Das ist halt schon auch so Sachen wie, als die Dinos lebten, so ist, ach, ich finde das so spannend. Und ich finde es so schade, dass man da nicht mehr, ich will einfach immer mehr wissen. Ja, noch mehr wissen, noch mehr wissen, noch mehr wissen. Irgendwann werde ich sterben und dann all das Wissen, das ich in mir angehäuft habe, ist weg, ist umsonst, ist halt gone. So.
Ja gut, hast ja schon ein paar Sachbücher geschrieben, da hast du
ja
ein bisschen
Gott.
Was festgehalten.
So ein Sachbuch, Fragen, die Jasmin sich stellt. So.
Nee. Frag doch mal die Maus.
Frag doch mal die Maus, ja. Ja, das ist hier, hier gerade, bei den Mäusen wird hier gerade eine Extremstreckung durchgeführt, bei den Hunden. Ich sehe Lux leider nicht, aber Humboldt scheint es sehr zu genießen. Kann es sein, dass jetzt quasi sein Pimmel auf Torvis Kopf liegt? Oh, jetzt habe ich Torvi gesagt, ne? Ja, klar. Aber es war schon, es sah so, als würde sie seinen Schritt als Hut tragen.
So. Penishut.
Ja, no King-Shaming und no Look-Shaming. Wenn die das so tragen möchte, dann sollten wir sie daran unterstützen. Ja, jetzt ist auch schon echt spät.
Ja.
Haben drei Tatsachen, dass wir nicht so viel geschlafen haben, sollte es jetzt mal.
Wir hören uns wieder am zweiten Advent.
Genau. Und denkt dran, Nerdletter und Schreibes Naturarium zu abonnieren. Schreibes Naturarium, beide kommen kostenlos alle zwei Wochen. Und bei Schreibes Naturarium, wenn ihr mehr wollt, wöchentlich, dann kostet das einen kleinen Betrag. So. Dann, was ist das? Oh, du siehst gerade ganz müde aus. Ich merke auch schon, dass ich gähnen muss. Ja. Ich habe auf einmal so einen ganz spontanen Zusammenbruch.
Machen wir mit Torvi raus.
Ja, das ist richtig. Na gut, dann.
In diesem Sinne, macht's gut.
Macht's gut.